SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Wir sprechen jetzt über Ryanair, weil die irische Billig-Airline, die fliegt ab heute 6-mal die Woche von und nach Saarbrücken. Heute Morgen ging der erste Flieger los vom Flughafen in Ensheim. Die Ziele sind Sizilien und Kalabrien in Italien und Alicante in Spanien. Heute Morgen war deswegen schon ziemlich viel los am Saarbrücker Flughafen. Unter anderem, weil meine Kollegin Semin Zadegi da war. Die ist gerade zurück. Semin, wie wurde denn der erste Flug angenommen?
Ja, man muss sagen, sehr gut. Die Maschine war fast voll. Rund 170 Leute sind heute mit dem ersten Flieger nach Trapani Marsala, das ist auf Sizilien, geflogen. Kurz vor 9 ging es los. Ich habe mit den Reisenden heute am Flughafen gesprochen. Da kommt es generell gut an, dass Ryanair jetzt auch aus dem Saarland abhebt.
Das finde ich mega. Das ist richtig klasse, denn die Fahrt immer nach Hahn ist echt anstrengend.
Kann man mal ein bisschen günstiger reisen, weil die Flüge sind ja schon echt teuer teilweise. Wenn es günstiger wird, dann kann man auch für den Urlaub dann vor Ort ein bisschen mehr Geld ausgeben.
Es wäre super toll, wenn auch meinetwegen Malaga angeboten werden würde von Ryanair.
Ich fliege sowieso gern und ab Saarbrücken finde ich sowieso toll.
Ja, ich habe schon mal so ein bisschen geguckt die letzten Tage. Flüge zum Teil ab einem Basispreis, da kommt ja immer noch was dazu, ne? Von 14,99 € habe ich im Netz gesehen. Einige der Reisenden machen sich aber auch Gedanken, zum Beispiel ums Klima.
Es wird ja immer mehr geflogen, also braucht man auch immer mehr Airlines, aber ob man jetzt für 14 Euro irgendwo hinfliegen muss, weiß ich jetzt nicht.
Frage ich mich halt, wie das so zustande kommt. Auf der einen Seite sind die Ölpreise ja alle ziemlich in die Höhe gestiegen und weiß ich nicht.
Ja, und da ist natürlich dann fraglich, ob Ryanair auch teilweise dann über längere Zeit so günstig bleiben kann.
Absolut. Aber schauen wir mal auf den Flughafen Saarbrücken, was das für den bedeutet. Der schreibt ja regelmäßig rote Zahlen. Da ist Ryanair, schätze ich mal, ein dicker Fisch, den sie da an Land gezogen haben, oder?
Ja, tatsächlich seit 10 Jahren hat man laut Flughafengeschäftsführer Thomas Schuck an Ryanair rumgegraben für die irische Billig-Airline. Wird aber wohl ausschlaggebender gewesen sein, dass ab Anfang Juni in Deutschland die Luftverkehrssteuer wieder sinken soll. Die wurde ja 2010 als Umweltabgabe erhoben für den Flughafen Saarbrücken. Trotzdem ein Tag zu feiern, sagt man, denn immer wieder wird ja darüber diskutiert, ob der Flughafen in Ensheim überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Mit Ryanair hat sich der Airport aber jetzt einen fordernden Kunden, muss man sagen, ins Haus geholt. Die haben strikte Vorgaben, zum Beispiel maximal 25 Minuten zwischen Ankunft und Abflug. Und außerdem verdient der Flughafen selbst jetzt nicht viel an der Airline. Trotzdem, sagt Geschäftsführer Schuck,
jetzt ist für uns wichtig, dass wir eine Ergänzung im Linienangebot haben, dass ich also nicht nur im Pauschalreisebereich im Sommer unterwegs bin, sondern hier einen nur Flug buchen kann, den man sich auch leisten kann. Und dieses Leisten können ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, bisher waren ja viele Verbindungen von Ensheim klassische Pauschalreisen und die haben dann auch dementsprechend gekostet.
Bringen denn diese neuen Flugverbindungen auch dem Saarland was?
Zumindest Wirtschaftsminister Barke hat die Ryanair-Verbindung als entscheidenden wirtschaftlichen Faktor bezeichnet, auch auf der Suche nach Fachkräften aus dem Ausland. Und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Konrad geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hofft jetzt auch auf Touristen, die aus Italien und Spanien kommen und in Saarbrücken Urlaub machen. Mhm. Ob diese Träume sich erfüllen, wird sich zeigen. Der Pressesprecher von Ryanair, Marcel Pouchin-Meyer, hat heute offen gelassen, wie lange man am Flughafen in Ensheim bleiben will.
Erstmal gucken, wie der Sommer läuft. Buchungszahlen sehen erstmal gut aus. Wir sind zufrieden. Jetzt muss es auch durchgezogen werden, eben 92% Auslastung des Fliegers zu haben. Das ist so ein bisschen der Benchmark, den wir uns selbst setzen. Das ist auch immer der Fall. Und dann für den Winter ist es offen.
Ja, bei diesen strikten Vorgaben von Ryanair muss sich der Flughafen Saarbrücken dann auch erstmal beweisen.
Seit heute fliegt Ryanair vom Flughafen in Saarbrücken zu 3 Zielen in Italien und Spanien. Das alles und die Hintergründe dazu, absolut interessant, hat uns gerade SR3-Reporterin Semin Zadegi erzählt. Vielen Dank dir. Und ich stelle mir gerade vor, wie viele Menschen aus Italien und Spanien dann auch zu uns nach Saarbrücken kommen.
Das sind Massen. Das werden Massen sein.
Ja, wir warten es mal ab. KI, künstliche Intelligenz, gehört ja bei vielen schon zum Alltag dazu. Und auch die Polizei soll in Zukunft mehr mit KI arbeiten dürfen. Und zwar, wenn sie auf der Suche nach Tätern Fotos von Verdächtigen mit Bildern aus dem Internet vergleicht. Das Bundesjustizministerium hat jetzt einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt und die Landesregierung im Saarland begrüßt das. Das könnte ein digitaler Turbo, so Zitat, für die Strafverfolgung sein, sagt das hiesige Justizministerium. Doch es gibt im Saarland auch Kritik, wie mein Kollege Felix Schneider berichtet.
Das persönliche Urlaubsfoto in den sozialen Medien in Zukunft im Fokus der Ermittlungsbehörden? Ein neuer Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums könnte das möglich machen. Die Strafprozessordnung soll um weitere Befugnisse, wie etwa die automatisierte Auswertung von biometrischen Daten durch KI, ergänzt werden. Gesichter auf Überwachungsvideos sollen dann etwa automatisiert mit allen verfügbaren Bildquellen im Internet abgeglichen werden können. Für die Polizei ein Mittel, um die Arbeit zu erleichtern, findet der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland, Markus Sehn.
Die Fehlerquote wird sicherlich bei der KI in vielen Bereichen geringer sein als bei Mensch. Das heißt also, wir müssen es einfach nur als Werkzeug verstehen, als Werkzeug, um einen Ermittlungsansatz zu haben, um Erfolge zu erzielen. Und am Ende des Tages muss aber immer der Ermittler, der Polizeibeamte, der muss entscheiden, was man mit diesen Daten, die die KI rauswirft, am Ende des Tages tatsächlich macht.
Auch das saarländische Justizministerium steht hinter dem Gesetzesentwurf, spricht von einem digitalen Turbo für die Strafverfolgung. Mit den möglichen neuen Befugnissen könnten bei schwerwiegenden Straftaten Straftäter schneller identifiziert werden. Dazu zählen etwa Mord, Totschlag, Geldwäsche oder auch unter bestimmten Umständen Steuerhinterziehung. Kritik kommt vom Präsidenten der saarländischen Anwaltskammer, Udo Michalski.
Weil hier die Gefahr entsteht, dass nicht nur für diese schwersten Straftaten das eingesetzt wird, sondern eben auch sonstige Sachen gefunden werden, die dann weiterverwertet werden. Das heißt, wir haben über den eigentlichen konkreten Einsatzpunkt Mord, Vergewaltigung, Drogenhandel hinaus die große Gefahr, dass es quasi auch die Randgebiete von weniger schweren Straftaten mit abgedeckt werden und wir uns dann Richtung Überwachungsstaat immer weiter annähern.
Michalski fordert Transparenz für den Betroffenen und ein Beweisverwertungsverbot für andere, weniger gravierende Straftaten im Gesetz. Nur so wäre es für ihn ein gangbarer Weg. Auch im unabhängigen Datenschutzzentrum des Saarlandes sieht man die Gefahr, dass eine große Anzahl an Personen in den Fokus im Zusammenhang mit Straftaten gerät. Monika Kretel, die Landesbeauftragte für Datenschutz.
Eine weitere Gefahr, die besteht, ist der sogenannte Chilling-Effekt. Die Menschen versuchen, sich angepasst zu verhalten, um eben nicht in den Fokus von solchen Maßnahmen zu geraten. Beispielsweise überlegen Sie sich dreimal, kann ich noch auf eine Demonstration gehen oder werde ich dort erfasst, und das hat irgendwann negative Auswirkungen für mich.
Bedenken sind da, auch wenn der Entwurf in bestimmten Fällen zu einer Stärkung der Justiz führen könnte. Bis der Gesetzesentwurf in Kraft treten kann, dürfte noch mindestens einige Monate dauern. Zunächst haben nun Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme.
Im Prozess um den getöteten Polizisten Simon Bohr haben vor dem Landgericht Saarbrücken die Plädoyers heute begonnen. Den Auftakt hat die Staatsanwaltschaft gemacht und die fordert ein Urteil unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes. Allerdings, sie sieht auch eine verminderte Schuldfähigkeit beim Angeklagten. Vom Reportagewagen vor dem Landgericht ist uns jetzt SR3-Reporter Markus Persson zugeschaltet. Markus, also die Staatsanwaltschaft hat ihr Plädoyer gehalten?
Richtig, zunächst hat die Staatsanwaltschaft heute Vormittag ihr Plädoyer gehalten und davor musste aber tatsächlich nochmal kurzfristig der psychiatrische Gutachter aussagen, weil dann nochmal geklärt werden sollte, ob jetzt der Angeklagte Ahmed G. vermindert oder nicht schuldfähig war bei diesem konkreten Tatgeschehen damals im August. Danach kam dann das Plädoyer von Oberstaatsanwalt Nasiri und der hat 13 Jahre Haft und die Unterbringung in einer Psychiatrie gefordert, weil eben der Staatsanwalt geht von einer verminderten Schuldfähigkeit beim Angeklagten aus, sieht aber auch mehrere Mordmerkmale erfüllt. Zum einen sagt er, diese Verdeckungsabsicht, diesen Tankstellenüberfall, die wollte er durch die Schüsse auf die Polizisten halt verdecken, und zum anderen auch Grausamkeit und Mordlust, da er auf den wehrlos am Boden liegenden Polizisten Simon Bohr dann noch 4 Schüsse abgefeuert hatte. Und dementsprechend sprach der Staatsanwalt wörtlich davon, dass der Angeklagte die Vernichtung von Simon Bohr gewollt hat und auch grausam gehandelt hat. Er wollte seinem Opfer Schmerzen und Qualen zufügen.
Also kann man sagen, die Staatsanwaltschaft sieht eine besondere Schwere der Schuld beim Angeklagten?
Genau so ist es. Also der Prozess findet ja vor der Jugendkammer statt und da ist normalerweise das Höchststrafmaß für Mord 10 Jahre. Aber wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, dann kann dieses Strafmaß auf 15 Jahre erhöht werden. Das ist hier im Fall durch die Grausamkeit bei der Tat, sieht das die Staatsanwaltschaft erfüllt. Aber sie sieht halt eben auch diese verminderte Schuldfähigkeit von Ahmed G., weil ja mittlerweile auch bei dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie festgestellt worden ist. Und die Staatsanwaltschaft hat natürlich auch die Aufgabe, strafmildernde Dinge zu berücksichtigen. Und da zum Beispiel Ahmed G. vorher noch nie straffällig geworden ist oder irgendwie auffällig geworden ist, kamen dann 13 Jahre und Unterbringung in einer Forensik, also in einer geschlossenen Psychiatrie für Straftäter.
Was gab es denn für Reaktionen auf die Forderung der Staatsanwaltschaft?
Ja, also wie eigentlich im ganzen Prozess hat Ahmed G. das alles regungslos verfolgt, Blick und Kopf gesenkt. Und wie man sich vorstellen kann, war es natürlich für die Witwe von Simon Bohr, die ja auch als Nebenklägerin auftritt, natürlich nochmal sehr hart, diese ganzen Schilderungen durch die Staatsanwaltschaft nochmal vom Tatort zu hören, musste das nochmal durchleben. Und ja, jetzt aktuell waren jetzt die Nebenkläger mit ihren Plädoyers dran.
Also die Nebenklage hält jetzt das Plädoyer, die Verteidigung ist auch noch dran, oder?
Genau, also die Nebenklägerin, das ist ja einmal die Witwe von Simon Bohr, da hat die Anwältin das Höchstmaß von 15 Jahren und Unterbringung in der Psychiatrie gefordert, weil sie sagt, es wäre gar nicht klar, inwieweit die Krankheit des Angeklagten bei der konkreten Tat eine Rolle gespielt hat und man müsste sich halt auch die Folge für die Betroffenen anschauen und dann sei eindeutig die Schwere der Schuld gegeben. Dieser Meinung hat sich jetzt gerade vor 2 Minuten die Anwältin des zweiten Nebenklägers angeschlossen. Das war der Kommissarsanwärter, der auch angeschossen, aber in die Schussweste getroffen worden ist. Dann im weiteren Tagesverlauf muss man jetzt sehen, es soll jetzt eine Pause geben und dann rechnet man mit dem Plädoyer der Verteidigung. Und da wird man sehen, ob der halt auch auf eine verminderte Schuldfähigkeit oder vielleicht gar auf eine Schuldunfähigkeit seines Mandanten plädieren wird.
Vielen Dank, SR3-Reporter Markus Persson, live vom Saarbrücker Landgericht, wo im Prozess um den getöteten Polizisten Simon Bohr heute die Plädoyers gehalten werden. Wir informieren Sie natürlich auch weiterhin in der Region am Nachmittag darüber.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht.
Ja, das ist die Moritat von Mackie Messer aus der Drei-Groschen-Oper, hier gesungen von Hildegard Knef. Das Stück von Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann mit der Musik von Kurt Weill, das wurde vor knapp 100 Jahren uraufgeführt. Und falls Ihnen die Drei-Groschen-Oper nicht so viel sagt oder Sie eine kleine Auffrischung gebrauchen könnten, da geht es um Abgründe, Intrigen und Moral am Rande der Gesellschaft. Am Saarbrücker Staatstheater, da wurde die Drei-Groschen-Oper jetzt neu inszeniert am Samstag. Da war spektakuläre Premiere und meine Kollegin Susan Zahre erzählt uns, wie das war.
Gleich zu Beginn wird deutlich, dass die Inszenierung sich gewisse Freiheiten erlaubt. Die ausdrucksstarke Frau, die in eine weiße Federboa gehüllt vor den Vorhang tritt, singt die Moritat von Mackie Messer. Zunächst in A Cappella, dann begleitet von den Klängen einer E-Gitarre. Als der Vorhang sich hebt, fließen dichte Nebelschwaden in den Orchestergraben. Auf der Bühne dreht sich eine mehrstöckige Stahlkonstruktion. Eine Szenerie zwischen Baustelle, verlassenem Rummel und düsterem Techno-Club bieten den Rahmen für die zwielichtigen Gestalten aus der Londoner Unterwelt, die in Brechts Drei-Groschen-Oper ihre Existenzkämpfe und Intrigen austragen. Durch eine Vorbühne im Orchestergraben kommen die Hauptfiguren dem Publikum immer wieder sehr nahe. Auch wird das Orchester so ein lebendiger Teil des Geschehens. Sprachlich bleibt die Inszenierung eng am Originaltext. Trotzdem erscheint Brechts Gegengesellschaft, in der niemand moralisch handeln kann, weil alle um ihre Existenz kämpfen müssen, hier in einem modernen Gewand. In Bühnenbild und Kostümen verschwimmen die Grenzen zwischen Straße, Rotlichtmilieu und Nachtleben. Fast durchgehend ist eine Person mit Kamera im Einsatz, deren Bilder live auf Bühnenelemente oder transparente Leinwände übertragen werden. Auffällig modern auch der flexible Umgang mit Geschlechterrollen. Tiger Brown, der oberste Sheriff der Stadt, ist eine Frau. Spelunken Jenny, zu der Mackie ein sexuelles Verhältnis hat, ein Mann. Diese Drei-Groschen-Oper ist lebhaft, dynamisch, kurzweilig und sie wird getragen von starken Hauptrollen. Besonders Jan Hutter als McKeith und Luisa von Spies als Polly bleiben innerhalb der sie umgebenden Kälte immer auch verletzlich und fragil. Auf die eine oder andere Art bleibt die Inszenierung dem Original vielleicht auch gerade durch die Modernität treu. Klar ist, auch Fast 100 Jahre nach der Uraufführung bleibt die Drei-Groschen-Oper lebendig.
Ja, und vielleicht auch so aktuell wie nie. Die Drei-Groschen-Oper war ab 1928 ein Riesenerfolg in Deutschland und auch im Ausland. Und mit der Machtergreifung wurde das Stück von den Nationalsozialisten erstmal verboten, galt als sogenannte entartete Kunst. Die Drei-Groschen-Oper durfte aber nach dem Krieg wieder aufgeführt werden, zum Glück. Und die neue Inszenierung am Staatstheater in Saarbrücken, die gibt's im April, Mai und Juni noch an mehreren Terminen zu sehen.